Save the date! Deal Sourcing 2024 am 10. September im Dorint Hotel in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 800 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de. What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Isabella Alessa Bauer.
Beginnen wir heute mit einem Zitat George Westermans. Er ist Dozent an der Sloan School of Management am MIT und Mitautor von Büchern wie Leading Digital, Turning Technology into Business Transformation. Dieser Westermann also erklärt, wenn man Digitalisierung richtig betreibt, dann wird aus einer Raupe ein Schmetterling. Wenn man es nicht richtig macht, dann hat man halt nur eine schnellere Raupe. Und ich fürchte, damit hat der Experte durchaus recht. Und ich behaupte weiter, dass niemand nur diese schnellere Raupe haben will. Aber es ist eben auch nicht ohne, den Status quo in Sachen Digitalisierung zu evaluieren und digitale Transformation oder Optimierung bestmöglich umzusetzen. Ist klar, jeder will den Schmetterling, aber nicht jeder weiß eben, wie er ihn auch bekommt. Umso mehr freue ich mich, dass ich heute erfahre, wie es richtig geht und mit den Experten in Sachen Digitalisierung spreche. Daniel Tschentscher und Christoph Nichau sind meine Co-Gastgeber. Die beiden sind Partner der Valentic, einer Digitalisierungs- und IT-Beratung mit mehr als 4.000 Mitarbeitern, die zur deutschen Private Equity gehört. Innerhalb der Valentic haben Christoph und Daniel eine Private Equity Practice aufgebaut, die Investoren in der Transaktionsphase, in der Value Creation und auch im Exit unterstützt. Die beiden erklären, worauf es bei der Digitalisierung ankommt und warum der Status quo in Technologie und IT gerade in M&A-Prozessen für Finanzinvestoren eines der wichtigsten Kriterien ist. Und natürlich auch, wie eine ordentliche Tech-Due Diligence aussehen sollte. Damit begrüße ich euch, liebe Hörer, ganz herzlich bei What's Up Corporate Finance. Ich bin Isabella Alessa Bauer und unser Thema heute ist Digital Portfolio Levers. Welche Rolle spielt Digitalisierung für meinen Return on Invest? Daniel, Christoph, erstmal schön, dass ihr da seid.
Hallo Isabella, freut mich sehr.
Hallo Isabella.
Bevor wir ins Thema starten, möchte ich natürlich auch noch unseren dritten Gast begrüßen. Julian Herdegen von Riverside ist heute hier und er ergänzt unser Thema ganz optimal, weil er nämlich die Sicht des Private Equity Investors beisteuern kann. Julian, ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst.
Thanks for having me. Hi Isabella.
Daniel, lass uns beide mal starten. Erklär uns doch bitte einmal, welchen Hintergrund Christoph und du habt und warum ich richtig liege, wenn ich euch jetzt hier gerade als die ausgewiesenen Experten in Sachen Digitalisierung anmoderiert habe.
Ja, wir sind mit mittlerweile mehr als 20 Jahren Digitalisierungserfahrung fast die Dinosaurier in dem Thema, muss man ganz ehrlich sagen. Wir arbeiten also seit mehr als 20 Jahren an Digitalisierungsthemen, haben seinerzeit, das waren unsere jungen Jahre, mit Onvista eines der führenden Finanzportale aufgebaut. Das war eines der ersten funktionierenden digitalen Geschäftsmodelle. Haben dann später als Berater zunächst in der Verlagsbranche gearbeitet, die erste Branche, die von Digitalisierung betroffen war hinsichtlich des Geschäftsmodells. Und haben dann sukzessive unser Digitalwissen auf weitere Branchen übertragen, vor allen Dingen, wenn es um KPI-gestützte Produkt- und Marketingentwicklung geht. Und haben dann, als das Thema Technologie zunehmend interessant auch für Investoren wurde, sukzessive das Transaktionsgeschäft aufgebaut, also da Commercial Ideas gemacht für digitale Geschäftsmodelle, von denen seinerzeit noch die wenigsten Beratungen ja Kompetenzen einbringen konnten oder Erfahrungen hatten. Und anschließend haben wir das Thema Digitalisierung als Schwerpunkt in der Value Creation aufgebaut, also unterstützen dort Portfolio Companies, unsere Kunden bei der Wertsteigerung über eben digitale Hebel.
Okay, also ich glaube, du hast meine Eingangsbehauptung jetzt auf jeden Fall mit Tatsachen untermauert. Jetzt würde mich noch interessieren, was wiederum macht die Valentic und wie läuft die Arbeit seit eurem Eintritt in dieses Unternehmen?
Ja, die Valentic positioniert sich als End-to-End-Beratung für Digitalisierung. Das ist auch das Besondere. Der Gründer Holger von Daniels hatte damals eine sehr klare Vision. Es gibt eine ganze Menge von sehr guten Strategieberatungen, konzeptionellen Beratungen, die sozusagen Strategiekonzeption verantworten. Und dann gibt es auf der anderen Seite Umsetzungshäuser, also technische Implementierer, die dann tatsächlich auch die technische Implementierung leisten können. Wir sind der Meinung, Holger war der Meinung, wir sind es auch, dass die Zeit gekommen ist für eine End-to-End-Beratung. Wir merken das auch an unseren Kunden, die uns sagen, wir suchen Leute, die uns in der Strategie, im Operating Model, in der Konzeption unterstützen, die aber im Zweifelsfall auch die nachfolgende Digitalisierung aus technischer Sicht managen können. Und das ist, was wir heute im Valentic-Kontext machen. Für uns bedeutet das, dass sich unser Service-Portfolio nochmal deutlich erweitert hat. Wir unterstützen einerseits in der Transaktion mit Commercial DDs, mit Tech DDs, Product DDs, Operational DDs, bis hin zu Themen wie Supply Chain und Einkauf und dann gleichzeitig in oder nachfolgend in der Value Creation, wo wir fast alle Funktionsbereiche heutzutage abdecken. Das sind also die Themen Marketing und Sales, Strategie, Potenzialanalyse, Go-to-Market auf der Konzeptionsebene, aber dann auch die operative Umsetzung, wenn es um CRM-Implementierung, E-Commerce-Implementierung geht, Aussteuerung des Digital Marketings. Und dann auch andere Funktionsbereiche, Financial Service Automation, Supply Chain, Smart Industries, Data Analytics, ganz großes Thema, zunehmend relevant. Und natürlich die gesamte Gestaltung der IT-Transformation, wenn es dann um komplexe Enterprise-IT geht.
Okay, vielen Dank für die Übersicht. Was dann natürlich ganz relevant ist, Christoph, wer sind denn dann die Kunden? Sind es Private Equity Häuser oder die Portfolio Companies?
Ja, tatsächlich sind das direkt beide Seiten, die bei uns Kunde sind, aber nicht gleichzeitig. Die Private Equity Häuser, die begleiten wir bei der Due Diligence und somit bei der Unterstützung der Investitionsentscheidung. Beim Exit dann natürlich auch wieder mit der Vendor Due Diligence, also letztlich dann der Due Diligence von der Verkäuferseite. Das Management der Portfolio Companies entscheidet dann aber in der Halteperiode über die Auswahl der Berater für das operative Geschäft. Insofern ist es besonders gut, wenn wir dann in der Due Diligence bereits beide Seiten kennengelernt haben. Letztlich das Management des Portfoliounternehmens sagt, Mensch, die haben guten Eindruck gemacht, die haben kluge Fragen gestellt, die haben mir auch noch was erklärt und erzählt, was ich vorher nicht wusste. Und der Investor kennt uns schon und gibt sozusagen seinen Segen dafür, dass wir dann mit dem Portfoliounternehmen arbeiten können.
Mhm. Ja, Julian, damit sind wir dann auch schon bei dir als Investor. Da einmal nachgefragt, wann und wie seid ihr als Investor mit dem Thema Digitalisierung in Berührung? Und auch, wie bewertest du den Status quo in Sachen IT, Technologie, digitale Strukturen? Sowohl insgesamt in der deutschen Unternehmenslandschaft, als auch natürlich ganz besonders in eurem Portfolio.
Ja, wow, Isabella, das ist wirklich eine große Frage. Also a short story of everything. Ich fange einfach mal mit der Sicht auf das große Ganze an. Also wir stehen, was Digitalisierung angeht, in Deutschland bei privaten Unternehmen erfreulicherweise besser da als staatlich. Ich habe jetzt bei unseren Portfoliogesellschaften noch niemanden beim Faxen erwischt. Ich drück's mal so aus. Grundsätzlich haben wir in Deutschland, wir haben im Softwarebereich Weltmarktführer, die gibt's, den technisch niemand auf dem Planeten das Wasser reichen kann. Also Celonis wäre, glaube ich, so ein Fall, den die meisten kennen. Dann haben wir Mittelständler, die sind rock solid in ihren Softwareprodukten und Mittelständler, die sind gut, aber kriegen vielleicht irgendwann Skalierungsschwierigkeiten. Und dann gibt's Unternehmen, die haben wie Rip van Winkle die Digitalisierung einfach seit den späten 90ern konsequent verschlafen und dann auch haben das mit deutscher Gründlichkeit und gesunden Digitalschlaf bis heute durchgehalten. Auch das gibt's. Die können trotzdem erfolgreich sein. So dann das ist die Makrosicht aus meiner Brille. In der Mikrosicht bei unserem Portfolio ist ganz wichtig. Wir machen sehr viele Software-Deals. Wir sind aber kein 100% reiner Tech-Investor. Wir machen auch andere Sachen. Also zum Beispiel Manufacturing oder Life Sciences. Unsere Softwareunternehmen sind tatsächlich top-notch. Macht ja auch Sinn. Bei den Non-Software-Unternehmen gibt es tatsächlich alle drei Fälle. Und wenn Sie jetzt genau zuhören und sich denken, ja, aber was redet der denn? Er hat doch gerade gesagt, es gibt the good, the bad and the ugly. Warum kauft er denn dann sowas? Naja, es gibt genug Unternehmen, die sind in ihrem Bereich von brillanten Unternehmern gegründet, die sind große Erfolge geworden, obwohl das CRM-System Microsoft Excel war, obwohl das Content-Management-System ein paar alte Windows-Ordner und eine sehr große Festplatte waren. Wenn sonst alles an dem Business stimmt, wenn der Markt stimmt und das alles passt, dann schauen wir uns das trotzdem gerne an. Weil, wenn wir dann gemeinsam mit dem Gründer zu dem Schluss kommen, also wenn es besser digitalisiert wäre, dann wäre es garantiert noch erfolgreicher. Dann haben wir unseren Investment Case und der Gründer hat sein Good Home. Weil das haben wir jetzt als Riverside wirklich oft genug gemacht und das können wir auch.
Mhm. Da nimmst du mir so ein bisschen die Anschlussfrage schon vorweg. Wie digital seid ihr denn selbst? Beziehungsweise wie digital würdest du sagen, müssen Private Equity Häuser generell sein?
Also ja, erstmal wieder die Mikrosicht auf uns. Ich glaube, alles, was sich jetzt im reinen Private Equity Business digitalisieren lässt, das haben wir auch schon digitalisiert oder wir sind gerade dabei. Aber das ist wie bei allen, die das Thema ernst nehmen, es ist letztlich eine Dauerbaustelle. Also Digital Transformation ist ja nie zu Ende, weil jeder große Innovationszyklus dir so viele, so mächtige neue Tools zur Verfügung stellt, dass du halt am Ende die Straße doch nochmal aufreißt, anstatt auf die Möglichkeiten zu verzichten. Und die letzte ganz große Iteration ist jetzt künstliche Intelligenz und wir testen und nutzen eigentlich alles, was grob gesagt unseren Erfolg erhöht und unsere Mühen verringert und die Fehlerquoten verringert. Und notabene, das ist jetzt nicht die eine große Anwendung, die diesen Kernprozess des Bildens von Investmenthypothesen und dann ihre Anwendung auf den Investment Case. Es gibt die Anwendung nicht, die dir das abnimmt. Aber es gibt zunehmend viele kleine Gadgets und Services, die halten uns halt die repetitiven Arbeiten vom Hals. Und das ist meiner Meinung nach Pflicht für jede Private Equity. Und zwar insbesondere gerade bei den Dingen, mit denen die Juniors viel Zeit verbringen. Also Firmenprofile, Tearsheets, NDAs drehen. Das sind alles Dinge, die machen ähnlich viel Spaß wie ein Tag im Steinbruch. Und die sollte man so weit automatisieren, wie das geht. Weil sonst hast du irgendwann halt so ein Investment-Company-Museum, in dem nur noch alte Männer arbeiten können, die in den 90ern mal jung waren. Und dann kommt noch bei uns ein anderer Faktor dazu, nachdem wir wirklich viele Software- und Tech-Investments machen, wir müssen digital satisfaktionsfähig sein. Und wir haben die entsprechende Operating-Partner-Truppe mit den zugehörigen Fähigkeiten. Wir haben mittlerweile auch unser eigenes Software-Development-Team, das unsere Unternehmen entsprechend unterstützt. Also ich würde behaupten, wir sind ganz schön digital, aber es ist immer Luft nach oben. Das liegt nur in der Sache.
Ich habe dazu zwei Nachfragen. Das eine ist, inwieweit ist es entscheidend für die Targets, dass ihr eine gewisse Digitalisierungskompetenz mitbringt? Da natürlich dran gekoppelt, wie viel Ahnung hast du selbst von dem Thema? Und die zweite Frage ist dann, oder eigentlich ja schon die dritte, was kann ich denn als Private Equity dann doch nicht mehr selbst abdecken?
Ich glaube, als Faustregel ist es so, je mehr das Unternehmen und insbesondere der Gründer selber von Technik versteht, je mehr Digitalkompetenz er oder sie selber hat, desto wichtiger ist es. Warum ist das so? Diese Leute sind ja nicht durchs Lesen von zwei guten Büchern und drei YouTube-Videos in die Lage gekommen, in der sie jetzt sind, sondern da steckt eine Karriere dahinter. Und die sind deshalb so gut geworden, weil es da viel Trial and Error gab. Und dadurch haben die ganz naturbedingt ein gutes Gefühl für digitale Untiefen und Abgründe. Und beim Verkauf an eine Private Equity ist es für einen Gründer mit einer der größten Sorgen, also ich habe es einfach oft genug erlebt, da weiß ich das, einer der größten Sorgen, dass er sich auf der Flipside von der Transaktion einen inhaltlich komplett planlosen Lackaffen ins Boot geholt hat. Der zahlt ihm den Kaufpreis und das ist wichtig. Aber nach der Transaktion ist er mit seiner digitalen Inkompetenz dann schlimmstenfalls eine Gefahr für sich und andere, fürs ganze Unternehmen. Man kann dann Gift draufnehmen, dass er allen Beteiligten das Leben schwerer machen wird, aber es ist halt nicht garantiert, dass er es auch erfolgreicher machen wird. So, und nachdem du jetzt nach mir direkt gefragt hast, bei mir ist es so, ich kann auch Lackaffe. Ich habe viele Jahre in Frankfurt nähe Opernplatz im Bankenviertel gearbeitet. Ich bin nie großartig aufgefallen. Ich passe da gut ins Stadtbild. Aber der Monkey hier hat halt auch noch ein Wirtschaftsinformatik-Diplom. Und ich habe 10 Jahre lang als Developer im Käfig gesessen gewissermaßen. Ich habe also mit meinen eigenen Händen Big Data, Analytics, BI, diverse Datenbankthemen, Enterprise Application und so weiter gemacht. Und heute bin ich halt dadurch in der Lage, ich kann nicht nur den Investor-Talk, ich kann auch das Werkstattgespräch. Und dieser Aspekt, Talking Shop mit dem Gründer, der stößt in aller Regel auf viel Gegenliebe, weil, ich hatte es ja angesprochen, auch wenn es ein bisschen rustikal klingt, diese Lackaffenphobie oder die Angst, man holt sich jemanden mit rein in dieses ganze Konstrukt, der das vielleicht gar nicht wirklich kann, it goes out of the window instantly. Also ich habe das wirklich schon erlebt, dass wir zu einer Management-Präsentation kommen und nach dem 6. oder 7. Satz unterbricht dich der Gründer und ist einfach erleichtert. Von dem fällt eine richtige Spannung ab und er sagt dann wirklich expresses Verbes, uff. Also sie haben es tatsächlich verstanden. Und man merkt, die sind einfach erleichtert. Das ist gar nicht, dass sie das Gefühl haben, oh, da sitzt ein Genie im Raum, sondern ihnen ist einfach eine Riesensorge abgenommen worden. Und das kann in einem Transaktionsprozess immens hilfreich sein. So, und ich glaube, dann war noch eine Frage,
Könnt ihr nicht mehr selbst?
Okay, ich fange andersrum an. Was musst du eigentlich selbst können als Private Equity? Und das Wichtigste ist Winning Hearts and Minds. Das Verhältnis zwischen einer Private Equity und einer Portfoliogesellschaft, das hat unser Seniorpartner Michi Weber mal sehr schön ausgedrückt, das ist eine Ehe auf Zeit. Und das ist es im Guten wie im Schlechten, bis das der Exit euch scheidet. Und wenn es jetzt Dissens gibt in so einem Relationship, und sind wir ehrlich, also wir arbeiten immer ein bisschen strategisch mit Blick in eine immer per se unsichere Zukunft. Natürlich gibt es da Dissens. Wenn man jetzt die Metapher von der Ehe benutzen will, ich kann ja nicht zum Ehetherapeuten gehen und sagen, du musst meine Frau mal einordnen. Das läuft irgendwie nicht mehr so gut. Kümmert du dich da doch mit Zwahl und wenn alles wieder cool ist, sag Bescheid. Ich fahre derweil an die Côte d'Azur und du findest mich im besten Hotel am Platz. Ich bin entweder im Spa oder an der Bar. Das wird mit Sicherheit nicht klappen. Das musst du schon selber machen. Du musst diese ganze Legwork selber machen und alle Mühen, die damit verbunden sind, bis dann beide an dasselbe glauben, dasselbe wollen und in dieselbe Richtung laufen. Und es reicht halt nicht, wenn man das High-Level macht, weil High-Level sind sich immer alle einig, sie hätten gerne den Weltfrieden, mehr Umsatz und Eiscreme ist wirklich lecker. Du brauchst eine relativ detaillierte Roadmap und die muss zumindest detailliert genug sein, dass schon die ersten Teufelshörnchen hinter ein, zwei Details auftauchen. Und darüber sitzt du dann zu Gericht und auf dieses Konstrukt brauchst du dann Alignment. Und das kannst du als PE unmöglich abgeben. Wenn es dann in die Umsetzung geht, dann kann manches von der Portco selber geleistet werden. In manchen Fällen ist es vielleicht ein Riverside-Software-Team, das stemmt. Und in vielen Fällen werden tatsächlich Beraterprojekte draus. Und hier schließt sich dann auch der Kreis zu einer anderen tragenden Wand, die du als Private Equity mit einem starken Operating Arm brauchst, Beraterauswahl. Mhm. Du hast ja vorhin gefragt, was ist so das digitale Skillset, was braucht man dann als PE dazu reüssieren, auch gegenüber dem Verkäufer. Ich habe gerade in letzter Zeit festgestellt, wenn die verstehen, dass du bei der Beraterauswahl mehr Erfahrung hast, weil du es 60 oder 70 Mal gemacht hast, dann kann das gerade bei den Erfahreneren echtes Asset sein. Weil bei den Jüngeren gibt es so eine Tendenz, wenn die keine Exposure hatten bisher, dann rufen die halt da an, wo man bei dem Markennamen, sage ich mal, der am Flughafen 30 mal 10 Meter großes Plakat aufgehängt hat, mit einem großen Stimmungsbild und so einem kleinen Text, Digitales bei uns total dufte. Das funktioniert für kleine Unternehmen fast nie. Mhm. Und ja, also ich würde da fakultativ, je nachdem, was es für ein Thema geht, mittelständische Beratungen oder vielleicht sogar Solo-Experten mit reinziehen, das können wir. Und das ist gerade gegenüber Mittelständlern, das ist auch enorm wichtig.
Verstanden. Christoph, Stichwort Experten, da sind wir dann ja direkt wieder bei euch. Deswegen meine Nachfrage, welche Value Proposition habt ihr für die Private Equity Häuser?
Genau, ich würde damit anfangen, wir haben kein Plakat am Flughafen, aber der Tipp ist nicht schlecht, zumindest um die jungen Kollegen in der Branche zu erreichen. Also tatsächlich, ja, Value Proposition. Also ich denke, es gibt eine Marketing-Antwort und eine, die wir dann von den Kunden immer mal wieder im One-on-One bekommen. Die Marketing-Antwort, die aber auch tatsächlich wirklich viel wert ist, sind vier Aspekte. Das ist zum einen die Geschäftsmodellexpertise. Wir haben jetzt 550 Transaktionen begleitet in den letzten Jahren. Wir haben einfach so ziemlich alles gesehen, was es an verschiedenen Geschäftsmodellen da draußen gibt, was gehandelt wird. Es gibt eine Ausnahme, das ist ehrlich gesagt meine persönliche Antipräferenz. Ich mache einen großen Bogen um die Automobilindustrie. Also wer auch immer da draußen Automobilzulieferer kaufen möchte, in Klammern sind glaube ich nicht mehr so viele, bitte niemals uns anrufen. Das ist nicht das, was wir gerne machen. Was wir aber gerne machen, ist Branchenexpertise aufbauen. Und zwar haben wir über 60 Partner und Partnerinnen, die letztlich in Branchen wie Telco, wie Bau zum Beispiel oder auch wie in der öffentlichen Verwaltung und Co. einfach eine extrem tiefe Expertise und Netzwerk haben, das wir nutzen können. Ob das jetzt in der Transaktionsphase ist oder in der Value Creation. In der Value Creation sind wir mittlerweile bei über 6.000 Projekten. Da haben wir letztlich die operative Expertise in so ziemlich allem, was für ein Portfoliounternehmen relevant wird. Wenn man ganz offen ist, gibt es eine offene Flanke. Das ist, dass wir keine Sanierungsberatung in der Valentik haben. Aber ich würde sagen, das ist auch okay so. Wir gucken mit unseren Kunden in der Regel eher in eine Zukunft des Wachstums und sozusagen des Fortschritts an der Stelle. Also insofern ist das kein Verlust erstmal. Und das Letzte ist das Thema Datenexpertise. Das ist uns extrem wichtig. Bei uns im Team wird passend zu eben jeder beidfüßig trainiert. Mhm. Auf der einen Seite mit einem Fuß für das strategisch-konzeptionelle Denken, auf der anderen Seite mit einem starken analytischen Fuß. Denn letztlich muss ich beide Welten kombinieren. Und das bringt mich dann ultimativ dann auch zu dem Punkt, der dann im One-on-One entscheidend ist. Julian, du hast es eben gesagt, am Ende neben all den rationalen Analysen, neben all den rationalen Unterlagen, das ist eine hochgradig emotionale Entscheidung, die jemand, der ein Unternehmen aufgebaut hat und dann verkauft, trifft. Und diese Entscheidung, mit der tut man sich nicht leicht. Geld bringen alle mit, sagen wir, meistens auch den gleichen Betrag. Das ergibt sich automatisch über die Mittagessen am Marienplatz oder in Frankfurt in der Innenstadt. Aber entscheidend ist wirklich, wo ist denn der Match? Wo glaube ich, okay, mit diesen Personen kann ich mir in den nächsten Jahren vorstellen, gemeinsam zu arbeiten, gemeinsam zu diskutieren, gemeinsam aber auch eine Lösung zu finden.
Ich hatte den Julian ja gerade schon gefragt. Auch an dich habe ich nochmal die Nachfrage. Wie digital sind deutsche Unternehmen? Habt ihr da eher das Gefühl, wir sehen Raupen oder ist schon auch mal der Schmetterling mit dabei?
Ja, das ist natürlich jetzt die klassische Beraterantwort. Ich würde sagen, kommt drauf an. Zum einen auf das Geschäftsmodell, zum anderen auf die Größe und damit verbundene Reife des Unternehmens. Wenn ich an das Geschäftsmodell denke, dann ist es so, wir sehen viele Softwareunternehmen oder viele Unternehmen, die Software und Hardware kombinieren. Und die haben natürlich ein ganz anderes Verhältnis zu den Möglichkeiten der Digitalisierung als ein produzierendes Unternehmen, das 1960 an der Wupper gegründet wurde. Interessanterweise erleben wir aber in diesen Unternehmen eine vertikale Digitalisierung. In dem Moment, wo du auf den Shopfloor gehst, triffst du jemanden, der komplett durchgespielt hat, wie er Digitalisierung sinnvoll im Produktionsprozess nutzen kann. Dem kannst du auch nichts erzählen als externer Berater und der hat sich auch in der Regel keinen unnötigen Mist angeschafft. Mhm. Spannenderweise sind diese Unternehmen aber unterdigitalisiert an den Unterstützungsprozessen, also zum Beispiel Marketing und Vertrieb. Das ist sozusagen das typisch deutsche deutsche Weltmarktführertum. Ich habe ein Top-Produkt, aber ich bin vielleicht nicht so gut wie die Amerikaner da drin, das optimal nach draußen zu vermarkten. Also insofern kommt drauf an und sehr differenziert. In Bezug auf Größe und Reife erleben wir gerade im Small Cap viele Raupen. Da fehlt es oftmals an Zeit und Ressourcen, die für die Verwandlung vom Schmetterling dann eben notwendig sind, ist aber für die Investoren eine tolle Chance. Ich glaube, die Kollegen von Four Equity Partner, die haben da regelmäßig mal zu berichtet, dass die letztlich der Return on Invest im Small Cap durchaus am attraktivsten ist versus Mid Cap und Large Cap. Und das liegt eben an dieser großen Verwandlung, die du über Digitalisierung erreichen kannst in diesen Small-Cap-Unternehmen. Und ich würde sagen, am Ende gilt, aus fast allen Raupen kann sich auch ein schöner Schmetterling entwickeln und die Ausnahme bestätigt die Regel.
Ja, das klingt doch schon mal gut. Lasst uns doch dann bitte in den Prozess starten. Was wir vorhaben, ist, dass wir anhand der Chronik eines Private Equity Engagements herausarbeiten wollen, worauf es in Sachen Digitalisierung ankommt und wie ihr da als Valentik unterstützen könnt. Trotzdem frage ich erstmal den Julian. Wie startet ihr und wann holt ihr die Experten dann an Bord?
Ja, ich wiederhole mich, aber wir starten immer mit Winning Hearts and Minds, weil letzten Endes Technik ist immer eine Funktion von den handelnden Köpfen und die musst du für dich gewinnen. Danach ist es bei der Technik eigentlich so, the pieces will fall into place, mit Beraterhilfe oder ohne, aber das ist das Wichtigste. Und der erste Schritt dahin ist nach den vielen Höhenflügen auf PowerPoint während der Transaktionsphase quasi der Eintritt in die Erdatmosphäre und den gestalten wir dann gemeinsam mit einem durchdachten, ratifizierten 100-Tage-Plan. Also das kann man sich quasi vorstellen wie eine Mini-Roadmap oder wie das Prequel zu dem eigentlichen Star-Wars-Movie oder dem Blockbuster, den wir da gemeinsam drehen wollen die nächsten Jahre. Und das ist einfach auch ein Weg, um in den realistischen Arbeitsmodus zu kommen. Und meistens wird dann innerhalb von 4 bis 6 Wochen klar, wo brauchen wir eigentlich Unterstützung. Mhm. Und dann kommt der Moment, wo wir jemanden spezifisch für die Portfoliogesellschaft mit an Bord holen. Und ich würde sagen, einen größeren Riverside-Flugzeugträger holen wir eigentlich permanent Leute an Bord, in welcher Form auch immer, weil wir durch die vielen Jahre im KMU-Space oder Small-Cap-Bereich halt auch unser eigenes Netzwerk an Beratern haben, zum Beispiel die Valentik. Aber das kann auch bis runter zu Einzelkämpfern für Spezialthemen oder Coaches gehen. Und zum einen, weil manche Themen einfach immer wieder kommen, und das lernt man im Laufe der Jahre. Und zum anderen, weil wir einfach keine Zeit verlieren wollen. Man sagt ja immer, time is the enemy of private equity. Und wir wollen nicht erst nach der Diagnosestellung anfangen zu suchen, sondern wir möchten das so schnell wie möglich umsetzen können. Plus, gute Leute sind rar. Also versuchen wir, die schon vorab eigentlich zu identifizieren und in unser Ökosystem mit aufzunehmen.
Christoph, mit welchen Services begleitet ihr die Private Equity Häuser zu Beginn, beziehungsweise auf der Buy-Side? Wie geht ihr vor, um zu evaluieren, wie digital handlungsfähig ein Unternehmen ist?
Ja, bei uns steht die Commercial DD im Fokus zusammen mit einer Tech- oder Product DD. Was macht das Ganze so besonders? Du kannst zu vielen Beratungen hingehen, kannst eine Commercial DD bekommen oder eine Tech DD bekommen, aber du bekommst selten das Package aus einem Team integriert. Warum ist das wichtig? Immer mehr Unternehmen haben die Herausforderung, dass ihr Wachstum, dass ihr volles Potenzial nur darüber entfaltet werden kann, dass die technologische Grundlage stimmt. Also ein bisschen so wie beim Formel-1-Rennen. In dem Moment, wo die Technik nicht stimmt, kann der beste Fahrer letztlich keine Bestzeit fahren. Hier überprüfen wir dann wirklich, okay, passt zum guten Management, passt zum guten Markt, zur Top-Wettbewerbsposition dann auch wirklich die technologische Grundlage und können das kombinieren mit dem, was auf der wirtschaftlichen Ebene geplant ist. Das ist eher Seltenheit. Ich will gar nicht sagen, dass das niemand anderes kann in der Beraterlandschaft. Das kann im Zweifelsfall Julian auch noch besser beurteilen. Aber zumindest ist es immer noch eine Seltenheit und für uns aber wirklich einer der ganz, ganz wichtigen Aspekte, mit denen wir uns bei den Kunden dann nochmal differenzieren. Und mir persönlich sehr wichtig, das ist ja ein Team, das seit Jahren eingespielt zusammenarbeitet und das sogar in einem physischen Büro. Das muss man sich mal vorstellen, ist ja gar nicht mehr üblich. Wir sind keine virtuelle Beratertruppe, die dann ad hoc aus Freelancern zusammengebaut guckt, wie kann man dem Kunden noch schnell ein Projektteam liefern, sondern es ist wirklich hier ein Team, das aus Köln heraus guckt, dass wir hier den bestmöglichen Job immer besser und besser machen.
Umfasst denn so eine Tech Due Diligence dann auch das Know-how beziehungsweise das Mindset der Mitarbeiter und Führungskräfte, die ihr da seht?
Ja, unbedingt. Das Tech-Management können wir in der Regel interviewen. Also in der Regel, es sind leider auch mal mit Ausnahmen verbunden, aber dort können wir wirklich intensive Gespräche führen und evaluieren, wie sieht eigentlich zum einen die Fähigkeit aus, aber wie sieht auch die Offenheit aus und auch letztlich auch das Bewusstsein dafür, was läuft gut momentan in der Technologie, was läuft nicht so gut. Wo wir in der Regel an die Grenze stoßen, ist daran, mit einem Großteil der Organisation zu sprechen. Wir haben in der Due Diligence nicht die Möglichkeit, mit einem breiten Teil der Tech-Organisation zu sprechen. Hier ziehen wir uns dann zurück auf Auskünfte in Richtung Zertifizierung. Häufig gibt es Skill-Matrixen und Co., sodass wir einen quantitativen Eindruck gewinnen von der Organisation und am Ende eine Aussage treffen können, okay, wie gut ist diese Organisation aufgestellt für das, was hier in den nächsten Jahren dann noch notwendig ist.
Was sind die häufigsten Probleme oder anders ausgedrückt Herausforderungen, die ihr seht und die euch begegnen?
Ja, ich wollte gerade sagen Olaf Scholz, aber der kam mir gerade nur in den Kopf aufgrund des Schuldenbergs. Das ist ein typisch deutsches Phänomen. Es sind tatsächlich die Schulden, die auf den Unternehmen drücken. Es sind aber keine finanziellen Schulden, die ich damit meine, sondern technologische Schulden. Man muss fairerweise sagen, viele Unternehmen, die wir heute aus der technologischen Perspektive prüfen, sind gut aufgestellt im Sinne von, die wissen, wo sie hinwollen und sie haben auch das richtige Team letztlich, um dahin zu spielen. Sie schleppen aber meistens technische Schuld mit aus den Anfangsjahren, aus den letzten Jahren. Und hier ist dann die Frage, gibt es zum einen einen funktionierenden Plan zum Abbau der Schulden? Kommen gegebenenfalls auch laufend neue Schulden dazu? Und letztlich ja, können diese Schulden die Entwicklung des Unternehmens stark dämpfen. Und unsere Aufgabe ist es dann zum Beispiel für Julian oder andere Kunden zu evaluieren, wie sieht's wirklich aus? Also brauchen wir einen Schuldenschnitt? Ist ein Schuldenschnitt möglich? Ja. Es hat tatsächlich viele Parallelen zu dem, was wir aus der Wirtschaft kennen.
Okay. Daniel, zurück zu dir. Wenn wir weitergehen im Prozess, welche Rolle spielt Technologie dann in der Transaktionsphase?
Ja, das ist eine gute Frage. Man könnte sie fast umdrehen. Wo spielt Technologie keine Rolle mehr? Also die Frage ist sehr groß. Ich würde versuchen, es mal so aufzufächern. Du kannst auf das Thema Technologie aus einer Chancen- und aus einer Risikoperspektive gucken. Wenn wir erstmal aus der Chancenperspektive draufschauen, dann schauen wir mal zuerst mal auf das Geschäftsmodell. Wenn Technologie Kernteil des Geschäftsmodells ist, dann ist natürlich Technologie, ein Technologieverständnis notwendig, um das Geschäftsmodell zu durchdringen und auch die Zukunftsfähigkeit und die Chancen dieses Geschäftsmodells. Und das nimmt bei PE Investments eine immer größere Rolle ein. Da muss man auch ehrlich sagen, da profitieren wir von der Valentik von. Tech-Investitionen stehen inzwischen global an zweiter Stelle aller PE-Invests hinter der Industrie, Tendenz steigend. Da gibt es eine sehr hohe Nachfrage und einen potenziell wirklich attraktiven Return, wenn man früh rote Diamanten entdeckt. Das sind natürlich einerseits klassische Beispiele, Software, Tech-Enabled Services, digitale Plattformen, E-Commerce. Die Beispiele sind bekannt, kann auch noch jeder mitdenken, mitverstehen. Aber wir sehen auch gleichzeitig noch völlig neue Geschäftsmodelle, die vor 20 Jahren noch undenkbar waren. Also Kombinationen aus Software und Hardware, zum Beispiel wenn es darum geht, im Bereich Entsorgung oder Gesundheit über Drohnen intelligente Sensoren zu überwachen, zu monitoren. Oder mal eine sehr, sehr klassische Branche, die Landwirtschaft. Denkt man ja, das ist eine sehr traditionelle Branche. Wenn wir uns da die Technologisierung der Landwirtschaft anschauen, da geht es inzwischen um datengestützte Düngung und Schädlingsbekämpfung inklusive AI tatsächlich dahinter, Machine Learning, wo also der Algorithmus auswertet, welche Düngemittel, welche Düngemethoden, welche Frequenzen am besten funktionieren, auf welchen Feldabschnitten, Sensorik in der Viehhaltung etc. Also eine hochautomatisierte Branche, die sich komplett wandelt. Ja. Mhm. Ich denke da gerne an wahrscheinlich bekannt den Aufsatz von Marc Andreessen bei Software is eating the world. Da sieht man da sehr schön, wie eben diese Geschäftsmodelle im kompletten Wandel sind. Und dann gibt es natürlich noch traditionelle Geschäftsmodelle, die auch von der Digitalisierung betroffen sind und wo das Thema Technologie eine immer größere Rolle spielt. Vor allen Dingen mit Blick, wie Christoph es schon sagte, mit Blick auf die potenzielle Wertsteigerung. Also wir haben sehr viele Branchen, wo völlig neue Kundenzugänge geschaffen werden. Klassiker, der dreistufige Vertrieb wird aufgelöst. Hersteller, Großhändler, dann eventuell noch Händler, dann sind wir schon vierstufig bis hin zum Kunden. Das heißt, wir gehen rein in Geschäftsmodelle, in Vertriebswege, Go-to-Market-Strategien, wo ich direkt auf den Endkunden zugehen kann und auch muss und auch zunehmend es da neue Wettbewerber gibt. Damit einhergehend muss ich mir natürlich die komplette digitale Marketingkompetenz aneignen, die Technologien aneignen und auch wissen, wie ich dann mit entsprechenden Datenmengen und einem KPI-gestützten D2C-Approach umgehe. Insofern spielt das in der Transaktionsphase eine Rolle bei der Bewertung der Geschäftsmodelle und auch der Zukunftsfähigkeit. Das mal aus der Chancenperspektive. Und dann gibt es natürlich die Risikosicht, die schauen wir uns in der DD an. Da gibt es mögliche Kostentreiber, Abschläge im Verkauf. wenn ich zum Beispiel ein End-of-Life-ERP-System habe und der nachfolgende Käufer nicht klar quantifizieren kann, was bedeutet das eigentlich, dieses System zu migrieren? Ja, unbekannte Kosten schlägt sich auf den Verkaufspreis nieder. Dann haben wir Situationen, da geht es um Carve-ins, Carve-outs. Da muss ich sozusagen Enterprise-IT-Systeme auseinandernehmen, CRMs, ERPs und wieder neu rein migrieren in eine neue Systemlandschaft. Auch das sind Kostentreiber. Und dann haben wir natürlich die eben erwähnten technologiegetriebenen Geschäftsmodellen. Da geht es immer um die Kernfrage und deshalb auch die Verknüpfung von IT-DD und Commercial-DD, wie Christoph erwähnt hat. Es geht immer um die Kernfrage, ob die IT mit der Businessplanung mithalten kann. Ja, also ist die IT zukunftsfähig und kann sie das, was aus der Business-Sicht notwendig ist, schnell und effizient umsetzen? Und wir kennen leider noch zu viele Investment-Cases, wo es einen schönen Businessplan gab und wir dann 2-3 Jahre später miteinander sprechen, dann kommt der Notruf. Im Zweifelsfall haben wir die DD nämlich nicht gemacht. Große technischen Schulden, die IT kommt nicht hinterher. Showstopper in der ganzen Value Creation. Dann stellen wir die Frage, ja, habt ihr damals keine IT-DD gemacht? Und dann kommt die Antwort, ja, haben wir gemacht. Das waren 30, 40 Seiten Tech-Jargon, haben wir nicht gelesen, hat kein Mensch richtig verstanden. Und das ist genau das, was wir eben nicht machen wollen, weil eine gute IT-DD zeichnet sich ja nicht dadurch aus, dass ich mir irgendwie nur den Code angucke oder ähnliches, sondern ich sich die IT bewerte mit Blick auf die Frage, was bedeutet das denn für das Geschäftsmodell? Was bedeutet das für die Businessplanung? Also was sind die Konsequenzen aus einer Business- und letztlich aus einer Investorenperspektive? Das sind so die Hauptpunkte, auf die wir achten.
Julian, ich würde gerne mal aus deiner Perspektive erfahren, welche Risiken du siehst, beziehungsweise welche Fehler ihr in der Transaktionsphase beobachtet.
Ja, ich glaube, also erstmal, ich schließe mich Daniels Rede vollumfänglich an. Amen to that. Genau so ist es. Ja, mal mit Blick auf, was sehen wir für Fehler. Also, dazu muss man fairerweise sagen, wir sind natürlich unter anderem Tech-Investor und haben entsprechende Vorfang. Vor allem, wir haben Leute an Bord, die haben halt einen professionellen Background als Wirtschaftsinformatiker, als Ex-Berater. Also, dass wir einen Riesenhaufen technische Schulden übersehen und das ein halbes Jahr später merken, das ist eher unwahrscheinlich. Also, dafür sind wir einfach zu gut aufgestellt. Und man darf auch nicht vergessen, das ganze Feld von Due Diligence Beratung, auch Tech Due Diligence Beratung wird eigentlich immer weiter professionalisiert. Es gibt auch andere Tools, die es früher nicht gab, SonarQube zum Beispiel. Also für die, die es nicht kennen, das ist so ein Tool, das röntgt quasi den kompletten Quellcode von der Softwarefirma und gibt dann so ein Grading ab, wie gut ist denn der? Findet auch nicht jeder toll, dass es das gibt, ja. Aber ich glaube, irgendwann 10 Jahre down the road wird das wahrscheinlich Standard sein in DD-Prozessen. Aber die Risiken, ich möchte kurz was ja, so eine Note, die da Daniel aufgegriffen hat, die möchte ich direkt ausbauen. Das Risiko ist eigentlich in der Einschätzung, weil gerade dieser Klassiker, ja, es gab einen Report, aber das versteht ja kein Mensch, was da drin steht, habe ich auch schon gesehen. Weil die Frage ist ja letzten Endes diese Daten, die du bei der DD zutage förderst, Datenpunkte, Informationen, was bedeuten die jetzt für dich? Was bedeuten die für deinen Investment Case? Wie ernst nimmst du so ein Problem, wenn es diagnostiziert ist? Also McKinsey hat vor ein paar Jahren, ist gar nicht lange her, 3 oder 4 gemeint, man müsste mittlerweile technische Schulden so ernst nehmen, dass das eine eigene Bilanzposition braucht. Ich glaube, das ist Zukunftsmusik. Davon sind wir weit entfernt. Aber es zeigt halt auch, dass es heute in der Breite noch nicht ernst genug genommen wird. So, und wenn du es jetzt ernst nimmst, wie sieht dann die Lösung aus? Weil Technik fällt ja nicht vom Himmel. Technik ist immer eine Funktion der handelnden Entscheider in der Firma. Und mit diesen Köpfen bist du dann nach der Transaktion in der Verantwortung, diese technischen Probleme zu bereinigen, technische Schulden abzubauen, dich wieder skalierbar zu machen und so weiter. Das heißt, du bist... Und das ist aus meiner Sicht auch noch das ist ein Risiko. Man ist in diesem eheartigen, wirklich engen Konstrukt zwischen Private Equity und Target auf die Problemlösungskompetenz und vor allem auf die Veränderungsbereitschaft der handelnden Akteure angewiesen. Und die lässt sich eigentlich in der kurzen Zeit, die du von der Transaktion hast, viel schwerer einschätzen als die Technik per se, zumal wir für die Technik immer bessere Tools und immer bessere Berater haben. Also aus meiner Sicht ist das große Risiko, dass man sich an der Stelle verschätzt oder als Investor einfach Wunschdenken unterliegt.
Okay. Jetzt habe ich schon einiges mehr zur Transaktionsphase verstanden und auch zu den Risiken und potenziellen Fehlern, denen man da unterliegt. Jetzt gehen wir weiter. Nach dem Kauf bin ich mitten in der Phase, in der es darum geht, Value zu schaffen. Daniel, warum ist das Thema Digital und IT in der Value Creation so wichtig für Private Equity Investoren?
Ja, da macht es erstmal Sinn, auf die Aussagen der Private Equity Investoren selbst zu schauen. Und wenn man sich da eben klassische Studien anguckt, Umfragen ansieht, dann sieht man, dass Digitalisierung aus Sicht der PE-Investoren unter den Top 3 Hebeln inzwischen für einen erfolgreichen Return Und Invest ist, da gibt es auch Studien dazu, 86% der PEs investieren in digitale Transformation. Und das Interessante dabei ist, dass letztlich alle Funktionen betroffen sind. Also es geht um Einkauf, Supply Chain, Marketing, Sales, Financial Steering bis hin zu HR-Prozessen. Es gibt eigentlich so gut wie nichts von den Kernwertschöpfungstreibern und den unterstützenden Prozessen, was nicht von der Digitalisierung betroffen ist.
Was sind denn die wichtigen Wertsteigerungshebel, die ihr seht?
Ja, das fächern wir gerne aus einer Investorenperspektive auf, die letztlich recht einfach ist. Denn der Wert eines Unternehmens, zumindest in einem halbwegs gesunden Marktumfeld, besteht aus EBITDA mal Multiple. So einfach ist die Welt. EBITDA setzt sich zusammen aus einer Topline, einem Umsatz und Kosten. Und das Multiple bedeutet oder hängt letztlich vom Geschäftsmodell ab und von den Zukunftsperspektiven und der Storyline, die ich am Ende verkaufe. Wenn wir mal auf die Topline schauen, dann gibt es da eine ganze Reihe von klassischen Hebeln, die wir immer wieder beobachten. Das ist natürlich einmal die Digitalisierung von Marketing und Sales, indem ich zum Beispiel digitale Reichweitenkanäle aufbaue und zwar unabhängig von Geschäftsmodellen. Das geht für D2C, B2B, B2B2C. Ich nutze diese Kanäle für digitale Lead-Generierung, also tatsächlich mehr Top-of-the-Funnel, wie wir es nennen, mehr Leads hineinzubekommen in meine Sales-Pipeline. Dann geht es darum, den entsprechenden Sales-Prozess auszusteuern, KPIs-basiert, also datengestützt tatsächlich zu agieren. Und das sehen wir, dass das heute oft noch nicht der Fall ist. Ja, also wir haben immer noch viele Sales-Organisationen, die beruhen auf einem klassischen Außendienst. Der fährt dann durch die Gegend, trinkt Kaffee und dann holt man halt rein, was man reinholt. Die Frage Aufwand und Ertrag, wie viel Zeit verbringe ich mit welchem Kunden, welcher EOI steht dahinter, die wird oftmals nicht durchgemessen. Und wenn sie gemessen wird, wird sie durchgemessen bis zum Umsatz. Die relevante Frage ist aber eigentlich, was ist mein Customer Lifetime Value am Ende des Tages? Oder noch wichtiger, was ist denn der Deckungsbeitrag eines Kunden? Denn ich möchte den Kunden natürlich vom wirtschaftlichen Ergebnis oder aufgrund des wirtschaftlichen Ergebnisses bewerten, nicht nur aufgrund des Umsatzes. Das hat eben viel mit dem Thema Steering und Data zu tun, bis hin zu Fragen des Pricings, wenn es dann fortgeschritten wird, im E-Commerce beispielsweise Dynamic Pricing, also unterscheide ich sozusagen nach Regionen, nach Tageszeiten, nach Zielgruppen und so weiter. Das sind typische Themen, die wir auf der Umsatzseite sehen, also sehr praktische Hebel und wir haben da tatsächlich auch eine Art Checkbox von Best Cases oder Best Practices, wo wir je nach Geschäftsmodell und Marktsetting und Go-to-Market reingehen in ein Unternehmen und relativ kurz auch sehen können, wo sind denn hier die typischen Hebel, die man realisieren kann. Und dann, wie gesagt, das ganze Thema Steuerung der Marketing-Sales-Aktivitäten, also KPIs, saubere Dashboards, den Funnel transparent zu machen, ein Steering zu ermöglichen. Das sind sehr, sehr große Value-Creation-Hebel und zwar in allen Geschäftsmodellen, sogar in sehr, sehr traditionellen Geschäftsmodellen, einem Hersteller beispielsweise, der eben im Vertrieb und Marketing noch überhaupt nicht digital aufgestellt ist. Dabei sind sehr, sehr in sehr spezifischen Zielgruppen tatsächlich zum Beispiel digitale Kanäle nutzen kann, um zusätzliche Leads zu generieren und dann auch zu wandeln. Dann haben wir das Thema Bottomline, also Performance Improvements, um die es geht. Da geht es natürlich um die Salesforce Effectiveness, also wie effizient ist mein Vertrieb ausgesteuert? Brauche ich wirklich 30 Vertriebler, um den Umsatz zu erzielen? Reichen vielleicht auch 10 bis 15? Aber dann auch um Themen wie die Supply Chain Optimierung, Prozessautomatisierung und ein ganz wichtiger Punkt, die interne Projekteffizienz. Wir sind in vielen Kontexten unterwegs und da kann Julian wahrscheinlich ein Lied von singen. Da haben wir einen Gründer, der betreibt ein operatives Geschäft seit 5 bis 10 Jahren. Jetzt wird verkauft an einen PE und der PE kommt rein und sagt, na super, wir haben jetzt hier 28 Value Creation Hebel identifiziert. Das sind alles Maßnahmen, Projekte, die man jetzt anstoßen muss. Bitte alles gleichzeitig starten, weil time is the enemy of private equity. Und mach das mal neben deinem operativen Geschäft. Und da sehen wir, dass viele, vor allem kleinere Organisationen, damit völlig überfordert sind. Da gibt es eine sehr dünne Management-Ebene. Und es gibt tatsächlich auch nicht die entsprechenden Tools, die entsprechenden Prozesse, um parallel mehrere Projekte erfolgreich voranzutreiben. Das geht bei ganz simplen Fragen los, wenn ich beispielsweise Projekte noch per E-Mail manage. Das funktioniert vielleicht noch bei 2, 3 Projekten im Unternehmen, aber nicht mehr dann, wenn es 10 bis 15 sind. Also wie setze ich dieses entsprechende Tooling auf? Wie steere ich die Projekte durch? Wie kriege ich einfach mehr Effizienz, mehr Durchsatz in das Ganze rein? Das sind eben auch Themen auf der Performance-Seite. Und der letzte Punkt ist der Multiple, die Digitalisierung des Geschäftsmodells. Klassiker, wir haben ein BPO-Modell, ja, die machen beispielsweise Abrechnungen im Versicherungssegment. Da kann ich einen ganzen Teil der Prozesse automatisieren. Und wenn ich das tue, dann verkaufe ich irgendwann sozusagen nicht ein Servicegeschäft, sondern ein tech-gestütztes Servicegeschäft oder idealerweise eine Technologie-Company. Und wenn das Multiple dann nicht mehr bei 6-fach, 7-fach, 8-fach liegt, sondern irgendwo im 15er, 20er Bereich, dann ist das natürlich auch noch ein sehr relevanter Wertsteigerungshebel.
Okay, das war jetzt schon sehr ausführlich und ich habe einiges verstanden. Was mich jetzt da noch interessiert, wie könnt ihr denn als Valantic die Private Equity Investoren in diesem Prozess und der Value Creation unterstützen?
Wir gehen da in der Regel in drei Phasen vor. Also der erste Punkt ist mal die Potenziale, die Werthebel erkennen, quantifizieren und priorisieren. Zweitens dann die Umsetzung zu planen, die Voraussetzungen zu schaffen. Und drittens, und da unterscheiden wir uns auch von vielen Beratungshäusern, die Umsetzung auch zu begleiten. Also Punkt 1, wie erkenne ich die Potenziale, die Werthebel? Ich habe gerade genannt Umsatzpotenziale. Also was gibt es da für Value Creation Potenziale? Da gehen wir in der Regel so vor, dass wir den gesamten Marketing- und Sales-Funnel einmal durchdeklinieren, auch quantifizieren und dann im Abgleich mit Best Practices schauen, wo gibt es eigentlich welche Topline-Potenziale und da tatsächlich eine Art Umsatzbrücke bauen, um zu sehen, über welche Maßnahmen kann ich denn welche Umsatzsteigerungen erreichen. Da steht dann tatsächlich am Ende eine Zahl an der Wand, ja. Und wenn die Zahl erstmal an der Wand steht, das ist auch ein wichtiges Learning aus dem Beratungsgeschäft, dann entsteht auch die entsprechende Dynamik, um diese Zahl auch zu realisieren. Das ist auch nochmal ein wichtiger psychologischer Effekt an der Stelle. Dasselbe beim Thema Performance-Potenziale. Auch da gehen wir über eine klassische Prozessanalyse vor, schauen, welche Prozesse gibt es, wo sind welche Einsparpotenziale. Also meistens sind wir in Wachstumsfeldern unterwegs. Es geht also nicht darum, Kosten abzubauen, sondern es geht darum, mehr Umsatz zu realisieren, ohne die Kosten parallel hochzuziehen. Auch das quantifizieren wir und dann natürlich die Fragen der operativen Exzellenz in den Unterstützungsprozessen. Also das ist mal der erste Punkt. Klarheit darüber, welche Hebel gibt es und welche Prio haben die. Welches Potenzial in Euro oder Dollar steht auch dahinter? Dann kommt der zweite Schritt. Wie setze ich das Ganze um? Das heißt, wir fächern das in konkrete Projekte, Maßnahmen auf. Was muss getan werden? Bis wann wird es gemacht werden? Arbeiten aus. Was gibt es da? Wir nennen es Deliverables für Milestones. Wer verantwortet das Ganze? Und auch ganz wichtig, was ist denn überhaupt realistisch umsetzbar? Also welche Ressourcen sind beim Kunden vorhanden? Quantitativ, wie viele Leute begleiten das Ganze und auch qualitativ? Und was sind tatsächlich machbare Ziele, für die ich da dann aber auch konkrete Haltepunkte setze und konkrete Milestones setze, die dann auch eingehalten werden. Und letzten Endes, wie schon erwähnt, einmal ein sauberes Projektmanagement, ein sauberes Steering aufzubauen und einmal zu implementieren, damit die Organisation diesen Speed dann auch verkraften kann. Das ist also die Planung. Und dann gehen wir oft rein in die Umsetzungsbegleitung. Klassiker, es fehlen Kompetenzen oder es fehlen auch bestimmte Rollen. Das heißt, wir gehen in vielen Projekten als Interims-Projektmanager rein, als Chief Marketing Officer, als Head of Product, teilweise in Interims-CTO-Rollen, also wo immer es da sozusagen mangelt. Und dann begleiten wir das Change Management, bauen die Organisation um, auf, heiern neue Kompetenzen, also helfen, das Team sozusagen fit zu machen, immer mit dem Ziel, dann eine funktionierende und delivery-fähige Organisation wieder zurück zu übergeben. Das sind Projekte, da sind wir oft ein halbes bis ein Jahr, manchmal anderthalb Jahre tatsächlich auch Bestandteil des Teams, phasen uns dann zum Ende aus. Wie man so schön sagt, ganz flach gesprochen, wenn der Laden läuft, dann gehen wir wieder raus.
Vielen Dank. Julian, das klingt ja so, als hättet ihr eigentlich gar nichts zu tun on the side, aber ihr seid ja bis zum gewissen Punkt auch noch für die Value Creation verantwortlich. Wie unterstützt ihr denn da eure Unternehmen?
Ja, Isabella, das war ein Witz vorhin mit der Côte d'Azur und dem Spa. Das ist in der Tat so. Also ja, mal von der Makroperspektive. Also die meisten Private Equities haben so eine Division of Labor, die sagt, es gibt Origination, Transaction und Operation. So, wir fangen jetzt nach Transaction an. Also ich bin ja selber Operating Partner. Das heißt, ich bin auch Teil von unserem Operations Team. Und in der Tat, wir sind end-to-end verantwortlich für Value Creation, zwar konzeptionell und operativ. Also es muss passieren, was in dem Businessplan steht oder was was unsere Wachstumspläne befördert. Und das ist unsere Verantwortung, die wird auch gelebt. Wie sieht sowas dann in der Praxis aus? Es gibt Operating Partner, die auf einer Portfoliogesellschaft dann alle Fäden für die Value Creation in der Hand halten. Aber wie Daniel schon angemerkt hat, ist es natürlich ungünstig, alle 24 gleichzeitig zu ziehen. Und es gibt andere Operating Partner, die sind auf eine ganz bestimmte Funktion fokussiert. Und es ist dann so, dass der Generalist halt einen Plan aufstellt, wann, wie, wen er da hinzuzieht, um die Value Creation umzusetzen. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie auf der Arche Noah. Also das Vehikel, mit dem wir Richtung Exit fahren, da sind keine riesigen Herden drauf, sondern wir haben von jeder relevanten Tiergattung eins im Prinzip. Und die relevanten Arten sind für einen tollen Exit in der Regel Software-Experten, Sales- und Marketing-Experten. Christoph, du hast einen wunden Punkt in ganz Deutschland angesprochen. Finance, HR etc. Und unsere Operator lösen das Problem dann entweder direkt oder versetzen jemanden aus der Portco in die Lage, das zu lösen. Auch das geht. Oder, hallo Valantik, wir ziehen dann Berater hinzu und das gar nicht so selten. Und der Daniel hat was Wichtiges angesprochen in dem Zusammenhang. Ich glaube, vor dem Hintergrund macht das total Sinn, dass man an irgendeiner Stelle von dem Wachstumspfad von einem Unternehmen eine Private Equity mit an Bord holt, weil es fehlen ja teilweise Rollen. Es fehlen teilweise Funktionen bei kleineren Unternehmen. Damit fehlt die komplette Expertise dafür, wie das eigentlich aussehen muss, wenn es gut ist. Also da gibt's ja dieses geflügelte Wort, they wouldn't know good if they saw it. Und das liegt in der Natur der Sache. Du bist bei einem jungen Unternehmen vielleicht in ein, zwei Disziplinen wirklich King of the Hill, bei den anderen eher nicht so sehr. Und also Riverside, wir sind seit 30 Jahren am Markt. Wir haben nie aus dem Small Cap Segment oder unterer Mid Cap rausgewechselt in größere Sachen. Wir haben 1000 Unternehmen gekauft und geexitet. Das heißt, wir wissen, wie gut aussieht. Und das macht es natürlich enorm viel leichter, einen Berater hinzuzuziehen, der dann dieses fokale Problem, das wir an einer Stelle haben, lösen kann und der das mit Sicherheit lösen kann, weil wir es mit ihm vielleicht schon 3 oder 4 Mal gemacht haben.
Ja, verstanden. Vielen Dank. Wir haben jetzt sehr lange die Value Creation Phase besprochen, einfach weil es ja auch sehr, sehr wichtig ist. Trotzdem, auch die schönste Kooperation ist irgendwann vorbei und es geht an den Exit. Der will natürlich auch vorbereitet sein. Christoph, was sind die wichtigsten Stellhebel für diese Exit-Vorbereitung?
Das Wichtigste ist eine rechtzeitige Vorbereitung und nicht so, wie ich letztes Wochenende. Ich bin nämlich ohne Vorbereitung einen Halbmarathon gelaufen und nicht entspannt Richtung Exit gekommen, wie der Private Equity sich das vorstellt. Also insofern ist wirklich ein wichtiger Punkt. Die gute Exit-Vorbereitung aus meiner Perspektive beginnt idealerweise schon 12 Monate, bevor überhaupt Verkaufsunterlagen erstellt werden. Warum? So bleibt genug Zeit, einmal Daten rechtzeitig zu erheben. Also manchmal ist es so, dass Daten noch nicht mehr erhoben werden und damit ich auch eine gewisse Historie dieser Daten zeigen kann, muss ich rechtzeitig damit beginnen. Mhm. Und zweitens die Qualität auch dieser Daten sicherzustellen. Es ist nicht so, als wäre der Exit dann nicht möglich, aber es ist natürlich viel einfacher, wenn ich zeigen kann, guck mal, die letzten 12 Monate zeige ich dir meinen Trainingsfortschritt. Ich habe hier angefangen mit einer Pace von 7 Minuten 30 und jetzt am Ende meines Trainings sozusagen bin ich bei 5:30 angekommen. Meine Zeit am Wochenende wollen wir jetzt nicht reden. Und dann gibt's letztlich typische Werttreiber, die ich auch in der Zwischenzeit aktivieren kann. Beim Training auf dem Marathon gehe ich natürlich auch mal hin und trainiere meine Knie und Co. Hier im Private Equity Umfeld ist es im Zweifelsfall zum Beispiel eine Pricing-Initiative, die ich rechtzeitig beginne, die dann schon ausreichend materialisiert werden kann. Aber auch Vertriebsinitiativen oder die Umstellung von Abrechnungs- und Vertragsmodellen sind nicht selten Themen, die zu spät angegangen werden. Und dann hat man diese Situation in der Due Diligence, wo die Verkaufsseite sagt, guck mal, wie groß das Potenzial ist. Und die Käuferseite sagt, naja, das sieht nach einem guten Antäuschen aus, aber wissen wir überhaupt, ob die Flanke sauber reinkommt sozusagen. Und insofern rechtzeitige Vorbereitung ist alles, so wie bei der Fußball-Europameisterschaft letztlich.
Ich würde gern zuletzt noch auf einen Sonderfall eingehen. Es ist ja bei Buy-and-Build-Cases schon so, dass ich ein bisschen anderes Prozedere habe. Die Valantik ist so ein Buy-and-Build-Case. Christoph, welche Learnings habt ihr aus diesem Konstrukt für andere Konzepte gefunden?
Ja, also 2 Sachen. Immer eine Kopfschmerztablette dabei haben. Und zweitens natürlich, dass es immer leichter ist, das Operating Model in einer PowerPoint zu malen, als letztlich dann operativ umzusetzen. Mhm. Aber wirklich bei allem Spaß, es gibt eine rationale Ebene, auf denen wir in der Branche, zum einen auf der Private Equity Seite, zum anderen auf der Beraterseite, diese Buy-and-Build-Plattform planen, indem wir sie letztlich dann auch bespielen. Und dann gibt es aber noch eine ganz normale faktische Ebene. Und die hat am Ende damit zu tun, dass Menschen miteinander arbeiten müssen. Und wenn ich auf einer Plattform 3, 4, 5, 6, 7, 8 Unternehmen draufpacke, dann ist das nicht wie ein Auto, wo ich vielleicht ein Add-on mache und sage, ich habe jetzt noch ein neues Soundmodul und das funktioniert dann automatisch, sondern da müssen Menschen miteinander arbeiten. Das sind Beziehungen, die aufgebaut werden müssen. Das hat was mit Vertrauen zu tun, sich einander kennenlernen. Und dafür brauchst du dann Workshops oder auch den Gin Tonic an der Bar. Das steht aber in keiner PowerPoint. Es ist schwer zu vermitteln dann an der Stelle. Ich glaube, das ist eines der wesentlichen Learnings. Du kannst und musst natürlich auf diesen klassischen rationalen Berater- und Private Equity-Ebenen alles überlegen, was du tun kannst im Sinn von Risikominimierung und Chancen mitnehmen. Wenn du musst du aber sicherstellen, dass Leute miteinander zusammenkommen, die miteinander können. Mhm. Und das schließt sich auch der Kreis ultimativ natürlich zu der Ehe auf Zeit. Im Idealfall ist es natürlich so, dass die Plattform, die finanziert wird durch den PE und der PE, sich sehr gut verstehen. Und wenn dann noch Add-ons dazukommen, die einfach gut zusammenpassen, dann ist das am Ende wie eine Familie, wo sich alle miteinander freuen, in den Urlaub zu fahren. Und nicht, wo sich jeder darüber freut, endlich wieder zu Hause zu sein.
Daniel, da vielleicht bei dir nochmal nachgefragt. Wie wirkt sich denn euer Private Equity Background auf die Beratung dann aus?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also vielleicht zur Erläuterung, wir machen ja viel Post-Merger-Integration-Begleitung auch in unseren Projekten und da sind wir natürlich als Berater immer in der Rolle des Treibers, also möglichst schnell die PMI-Themen voranzubringen. Unser Background in der Valentic, das wirkt sich in zwei Ebenen aus. Zunächst mal haben wir natürlich besseres Verständnis von PEs und der PE-Sicht auf Buy-and-Build-Konstrukte aufgrund unserer Historie, aber natürlich dadurch, dass wir selber auch ein solches Konstrukt sind. Mhm. Und wir haben natürlich, wie Christoph auch schon erwähnt hat, wir haben inzwischen sehr viel auch eigene operative Hands-on-Erfahrungen im Buy-and-Build gesammelt. Also was heißt das denn, diese Doppelbelastung auszuhalten, ein operatives Geschäft zu managen, Wachstum zu erzeugen, also einen ambitionierten Businessplan nachzugehen und zusätzlich noch 3, 4, 5, in unserem Fall mehr als 50 unterschiedliche Kulturen, Geschäftsmodelle, Prozesse zueinander zu bringen. Ich würde es mal so sagen, meine Empathie für das Management in solchen Buy-and-Build-Konstrukten, also was eben diese Belastung anbelangt, meine Empathie für das Management ist in den letzten 3 Jahren deutlich gewachsen. That being said, sind wir trotzdem sehr froh, Teil der Valentic zu sein, weil es eben eine geeinte Vision gibt und da bindet sich das Ganze auch ab, beziehungsweise schließe ich mich an das, was Christoph gesagt hat. Es muss eine gemeinsame Vision geben und es muss Menschen geben, die einfach Lust haben, das Ganze mitzugestalten, ja, die diesen Weg gemeinsam gehen wollen, die miteinander arbeiten, auch auf der menschlichen Ebene und die bereit sind, die Schmerzen, die ein solcher Weg eben auch bedeutet, ja, dann Buy and Build und Post-Merger Integration, let's face it, das ist in Teilen auch ein sehr anstrengender Prozess, die dann eben auch bereit sind, diesen Weg zu gehen und auch zu sagen, naja, es wird nicht alles auf den ersten Versuch hin klappen, dann machen wir den zweiten und iterieren so lange, bis es funktioniert. Das funktioniert bei uns sehr gut, also bei uns in der Valentic, aufgrund der gemeinsamen Vision und letzten Endes unter den Partnern auch eines sehr einheitlichen Wertegerüstes. Was verstehen wir unter Beratung? Und das sehen wir auch in Portfolio-Companies dort, wo es gelingt, das Management zueinander zu bringen, ein Bounding hinzukriegen, letztlich dann auch auf der zweiten und dritten Ebene irgendwann, da gelingt es auch, so einen PMI-Prozess zu gestalten. Insofern würde ich sagen, unser eigener Buy-and-Build-Prozess hat uns nochmal sehr viel stärker sensibilisiert für die Soft-Factors, wie Christoph sagte, für diese Faktoren, die auf keiner PowerPoint stehen.
Ja, vielen Dank. Spannender Exkurs auf jeden Fall. Ich glaube, was ich jetzt abschließend sagen kann, wir haben entlang eines Private Equity Engagements einiges über die richtige Digitalisierung erfahren. Und da kommt, wenn ich jetzt in meinem Anfangsbild bleiben möchte, dann hoffentlich auch der Schmetterling raus und eben nicht nur eine rasante Raupe sozusagen. Fest steht auch, Digitalisierung ist gekommen, um zu bleiben. Das ist sicher eine der wichtigsten Tatsachen, die Unternehmen, aber auch Investoren verinnerlichen müssen. Sie darf definitiv nicht stiefmütterlich behandelt werden und wird, sofern das noch möglich ist, künftig, glaube ich, sogar noch relevanter, noch komplexer. Aber, und das ist ja hier die gute Nachricht, mit entsprechender Unterstützung von Experten, wie ihr es seid, kann man über Digitalisierung auch wirklich Wert schaffen. Christoph, Daniel, ich danke euch sehr für euren Blick auf das Thema und für all die Erläuterungen.
Vielen Dank dir, Isabella.
Ja, danke dir, Isabella.
Julian, die Investorensicht war wahnsinnig spannend. Vielen Dank dir auch für deine Perspektive.
Danke, Isabella. Toll, dass ich dabei sein durfte.
Ja, und liebe Hörer, schön, dass ihr auch wieder dabei wart. Und bis zum nächsten Mal bei What's Up Corporate Finance.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com